bei Rossmann. In Bergneustadt, bei uns bei Rossmann, gibt es auch eine Spielzeugabteilung. Und viele von euch wissen, dass eine Spielzeugabteilung eine sehr gefährliche Abteilung ist. So war das auch bei uns. Eine meiner Töchter hatte so ein Kaninchen-Haustier-Spielzeugset entdeckt. Und das wollte sie unbedingt haben, aber es war zu teuer für ihr Budget. Ihr könnt euch vorstellen, wie dann der restliche Aufenthalt bei Rossmann verlaufen ist. Das war ein bisschen dramatisch und ich war froh, als ich am Ende alle Kinder wieder im Auto hatte. Es hatte auch jeder irgendwas Tolles bekommen, aber eben nicht dieses Set. Die Welt war aber wieder in Ordnung. Wir fuhren nach Hause bis zu dem Moment, wo meiner Tochter dieses Kaninchen-Spielzeugset wieder einfiel und sie in Tränen ausbrach, weil sie große Angst hatte, dass das jetzt jemand anderes kaufen würde. Und dann hat sie sich überlegt, sie killt ihre Spardose und Mama müsste jetzt nur noch mal eben schnell vor Ladenschluss mit ihr zu Rossmann fahren. Und sie hat mich wirklich angepflegt und hat gesagt, Mama, ich brauche das jetzt sofort. Du musst mit mir fahren. Und ich habe es nicht gemacht und musste mir dann auch anhören, dass ich sehr, sehr, sehr gemein bin. Vielleicht erinnert ihr euch an Einkäufe, bei denen euch das genauso ging. Entweder weil ihr mit Kindern unterwegs wart, vielleicht wart ihr aber auch das Kind oder der Erwachsene, der etwas Bestimmtes unbedingt brauchte. Es fällt uns oft sehr schwer auszuhalten, dass wir etwas haben möchten, etwas benötigen und wir können es nicht bekommen. Und das ist eigentlich auch keine Frage des Alters. Das ist bei einem Erwachsenen ja genauso wie bei einem Kind. Kinder diskutieren dann oft mit ihren Eltern, kämpfen mit denen. Aber mit wem diskutieren und kämpfen wir Erwachsenen eigentlich, wenn wir nicht das bekommen, was wir uns so sehr wünschen oder was wir so sehr brauchen? Teilweise sicherlich auch mit anderen Erwachsenen. Ich glaube, manchmal auch mit uns selber. Und dann, denke ich, hadern wir oft auch mit Gott darüber. Und die Bibel ermutigt uns ja in ganz vielen Versen, Gott zu sagen, was uns wichtig ist und was wir benötigen. Ein ganz berühmtes Beispiel habe ich aufgeschrieben. Genau, das ist Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Und wenn wir Gott dann sagen, was uns wichtig ist, was wir uns wünschen, was wir brauchen, dann entsteht da ja auch irgendwie so eine gewisse Erwartung bei uns. Gott ist ja allmächtig und wir erwarten natürlich auch, dass dieser allmächtige Gott uns das gibt, was wir uns wünschen. Und wenn dann das dann aber aus irgendeinem Grund nicht passiert, vielleicht auch über eine lange Zeit hinweg unsere Gebete nicht erhört werden oder nicht so beantwortet werden, wie wir uns das erhofft haben, dann wirft das manchmal Fragen auf. Zum Beispiel, warum gibt Gott mir nicht die Dinge, die ich mir wünsche und von denen ich ja eigentlich auch weiß, dass Gott sie gut findet? So Dinge wie Frieden oder Versorgung in den lebenswichtigen Sachen, Ruhe, Gelingen, guten Schlaf, Zufriedenheit oder Glück. Kann es sein, dass ich Gott vielleicht doch nicht so wichtig bin, wie ich immer dachte und wie die Bibel mir sagt? Interessiert Gott sich wirklich für die Details meines Lebens? Und warum mutet mir Jesus so viel zu, obwohl er sieht, dass ich leide? Oder vielleicht auch die Frage, hat Gott Mitleid mit mir? Tue ich ihm überhaupt leid, wenn es mir schlecht geht? Das sind Fragen, die wir in christlichen Kreisen nicht oft hören. Letztendlich drücken diese Fragen ja einen richtig starken Zweifel aus. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Oder vielleicht nicht? Wo haben wir so viel Raum und Vertrauen, dass jemand solche Gedanken aussprechen kann? Jeder von uns hat Wünsche und ganz praktische Bedürfnisse. Und wenn Gott die nicht stillt, dann kann das sein, dass wir daraus den Schluss ziehen, Gott sieht mich nicht. Gott hat kein Mitleid mit mir. Vielleicht bin ich ihm doch nicht so wichtig. Die Folge könnte sogar sein, dass wir uns bewusst oder unbewusst von Gott zurückziehen. Oder dass wir falsche Schlüsse darüber ziehen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Dass wir uns vielleicht sogar fragen, ist Gott gemein? In der Vorbereitung für diese Predigt bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe in der Bibel danach gesucht, ob Jesus Mitleid hat. Mit Menschen, die er getroffen hat, mit Menschen, die ihm ganz besonders nahe standen. Und letztendlich war da für mich natürlich auch die Frage dahinter, hat Gott Mitleid mit uns heute? Hat er Mitleid mit dir und mit mir? Wie geht Jesus mit unseren Bedürfnissen um? Und ich habe viele Bibelstellen gefunden, in denen man ganz klar sehen kann, dass Jesus Mitleid hat. Und vielleicht fallen dem einen oder anderen hier im Raum auch gerade Bibelstellen ein, wo ihr sagt, ja, ich weiß, dass Jesus Mitleid hatte. Ich habe dann noch einen Teil aus dem Markus-Evangelium entdeckt, der mich ganz besonders angesprochen hat. Und den möchte ich heute mit euch gemeinsam lesen. Das sind 21 Verse und ganz oft werden diese 21 Verse nicht zusammengelesen. Das wird ganz oft in zwei Geschichten aufgeteilt und dann beschäftigt man sich mit der einen Geschichte oder mit der anderen Geschichte, aber eigentlich gehören diese beiden Texte zusammen. Und ich lese euch den Text gleich vor. Ich habe die Übersetzung aus der Basisbibel und ich hoffe, der ist nicht zu lang und ihr schlaft nicht ein, könnt dranbleiben. Es ist Markus 6, die Verse 30 bis 52. Bevor ich anfange zu lesen, muss ich kurz vorher aber noch erklären, was vor dem Text passiert ist, weil sich der erste Vers nämlich darauf bezieht. Das Kapitel 6 in Markus, das ist jetzt noch nicht so die Mitte von den Lebensberichten von Jesus, ist noch so am Anfang, aber die Jünger waren schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Die hatten schon einige Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Die haben auch schon das eine oder andere Gleichnis gehört, wo Jesus was über das Reich Gottes erzählt hat. Und dann kam der Punkt, an dem Jesus entschieden hat, ich schicke euch jetzt weg, zu zweit. Ihr Jünger geht jetzt zu zweit raus und ihr tut jetzt das, was ich tue. Ihr predigt bei den Menschen und ihr tut in meinem Namen Wunder. Und dann sind sie ausgezogen, haben das gemacht und von dieser Reise kommen sie jetzt zurück. Und genau als sie von dieser Reise zurückkommen, da startet unser Text. Markus 6, 30 bis 52. Die Apostel kamen zu Jesus zurück. Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Er sagte zu ihnen, kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr alleine, und ruht euch ein wenig aus. Denn ständig kamen und gingen die Leute. Sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Also fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um für sich allein zu sein. Die Leute sahen sie abfahren, und viele erkannten, wo sie hin wollten. So strömten sie auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum lehrte er sie lange. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schickt doch die Leute weg, dann können sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, gebt doch ihr ihnen etwas zu essen. Da sagten sie zu ihm, sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, 5 und 2 Fische. Dann ordnete Jesus an, alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So setzten sich die Leute in Gruppen zu 100 oder zu 50. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen. Die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste von Brot und Fisch, die sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Es waren 5000 Männer und wahrscheinlich auch noch Frauen und Kinder, die von den Broten gegessen hatten. Sofort danach drängte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees nach Bethsaida vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Nachdem er sich von der Menge getrennt hatte, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Es war schon Abend geworden. Das Boot war mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Da sah er, wie sich die Jünger beim Rudern abquälten, denn der Wind blies ihnen direkt entgegen. Um die 4. Nachtwache kam er zu ihnen. Er lief über den See und wollte an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, hielten sie ihn für ein Gespenst. Da schrien sie laut auf denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: Habt keine Angst, ich bin's, fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da waren die Jünger völlig fassungslos, denn trotz des Wunders mit den Broten hatten sie nichts verstanden. Ihre Herzen waren wie verschlossen. Die armen Jünger. Ganz ehrlich, als ich diesen Text in der Vorbereitung nochmal gelesen habe, da habe ich gedacht, was sind die Jünger eigentlich für arme Würstchen? Die tun mir richtig leid. Was war das für ein Ritt? Was für eine Strapaze, dieses Leben mit Jesus? Manchmal wird das ja so ein bisschen romantisch dargestellt. Ich glaube, das war es gar nicht. Sie hatten so viel geleistet und so viel erlebt und jetzt brauchten sie vor allem ganz lebenswichtige Dinge. Ruhe, Schlaf, Essen. Das ist nichts Übertriebenes, kein Luxus, einfach Grundbedürfnisse des Menschen. Jesus sieht das und er möchte ihnen das auch geben. Deswegen steigen sie ins Boot und fahren vor den Menschen weg. Aber diese Menschen, diese Menschenmenge, die haben so eine Sehnsucht nach Jesus, nach dem, was er tat und was er sagte, dass sie ihn verfolgten. Und dann entwickelte sich für die Jünger alles anders als geplant. Wo hat Jesus in diesem Bibeltext Mitleid? Ich finde, erstmal sehen wir in diesem Text ganz viele Bedürfnisse. Und ich habe die einfach mal in zwei Ebenen aufgeteilt. Ich habe gedacht, das eine, was wir sehen, das sind so irdische, materielle, ja ganz leicht zu fassende Bedürfnisse. Das, was man anfassen kann, was man sieht. Und das andere, das sind eigentlich unsichtbare Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse, geistliche Bedürfnisse, ewige Bedürfnisse, also nicht so leicht zu fassende Bedürfnisse. Und wenn man dann schaut, diese irdischen, materiellen, greifbaren Bedürfnisse, das ist zum Beispiel das Bedürfnis der Jünger nach Ausruhen und nach Essen oder das Bedürfnis der Menschenmenge nach Essen oder die Jünger, die einfach Hilfe brauchen beim Rudern oder zumindest, dass dieser Sturm aufhört. Auch das Bedürfnis der Jünger nach Sicherheit statt Angst und Schrecken, als sie sich so vor Jesus erschrecken. Und diese seelischen, geistlichen, ewigen Bedürfnisse, die man nicht so leicht erkennen kann, das ist das Bedürfnis der Menschenmenge nach einem geistlichen Hirten. Das Bedürfnis von Jesus, mit seinem Vater zu sprechen, oder auch das Bedürfnis der Jünger nach Verständnis aus tiefstem Herzen, was da im letzten Vers angesprochen wird. Und ich finde das spannend in der Geschichte. Jesus hat zunächst die geistlichen Bedürfnisse dieser Menschenmenge gestillt und dann später auch ihre irdischen. Er hat ganz tief gesehen, er hat sie gesehen und er hat ganz tief gesehen, was sie eigentlich brauchen, als sie ihn da so verfolgten. Sie brauchten nämlich einen Hirten, einen geistlichen Hirten, jemanden, der sich auf geistlicher Ebene um sie kümmert. Und das macht er dann auch. Er nimmt sich viele Stunden Zeit, sie zu lernen, ihnen diese geistlichen Dinge zu erklären. Und das geht ein Stück weit auf Kosten der Jünger. Die Jünger sehen aus wie die Verlierer. Ihre irdischen Bedürfnisse nach Essen, nach Ruhe werden dann nämlich doch nicht gestillt. Die werden wieder verschoben. Sie mussten wieder warten, stundenlang. Und ich habe mich gefragt, als dieser Moment dann kam, als Jesus auch noch beschließt, das Essen, was sie dabei hatten und was sie wahrscheinlich selber gerne gegessen hätten, als Jesus dann auch noch beschließt, das unter den Menschen zu verteilen, wie sie sich da gefühlt haben. Sie wussten ja nicht, dass am Ende alle satt werden, also sie wahrscheinlich auch. Wie haben sie sich da gefühlt, als er das auch noch weggibt? Ich glaube, spätestens da wäre ich richtig sauer geworden. Die geistlichen Bedürfnisse der Menschenmenge waren für Jesus wichtiger als die irdischen Bedürfnisse seiner Jünger. Und nach diesem Erlebnis, wo die Jünger mal wieder richtig viel Kraft und Geduld und Nerven aufbringen mussten, wo sie mit ja, garantiert ihre Grenzen überschritten haben, da wird es nochmal hart für sie. Da müssen sie nämlich raus auf den See. Es folgt kein Happy End, kein zweitägiger Wellnessurlaub, den sie wahrscheinlich verdient hätten, sondern eine horrormäßige Ruderpartie auf diesem stürmischen See. Und das auch noch ohne die Unterstützung von Jesus. Und als er dann endlich zu ihnen kommt, da erschrecken sie sich zu Tode. Denn Jesus kommt anders zu ihnen, als sie das gewohnt sind. Die Jünger kannten bis dahin vor allem den menschlichen, greifbaren Jesus. Und in der Nacht, als er da auf dem Wasser zu ihnen kommt, in so einer ganz anderen Gestalt, als er auf dem Wasser läuft, da sehen sie eigentlich den göttlichen, übernatürlichen Jesus. Und das können sie nicht einordnen, das können sie nicht fassen. Sie erschrecken sich furchtbar, weil sie denken, dass es ein Gespenst sei. Und obwohl sie schon so viel mit ihm erlebt haben, sie haben ja schon Wunder gesehen, sie haben Gleichnisse gehört, er hat ihnen das Reich Gottes erklärt und auch seine Bedeutung da drin angedeutet, trotzdem ist dieser göttliche, übernatürliche Jesus ihnen doch völlig fremd. Und es scheint so in der Geschichte, als hätte Jesus irgendwie wenig Mitleid mit ihnen. Und ich habe mich gefragt, ob sie auch irgendwann an der Stelle waren oder an dem Punkt waren, wo sie dachten, boah, irgendwie ist Jesus manchmal auch ganz schön hart zu uns oder vielleicht auch gemein. Warum mutet er uns so viel zu? Und die Erklärung dafür, die finden wir eigentlich im letzten Vers, in dem Vers 52. Und das ist der Schlüsselvers für den ganzen Bibeltext. Denn trotz des Wunders mit den Broten hatten sie nichts verstanden. Ihre Herzen waren wie verschlossen. Und Luther schreibt das noch deutlicher. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete. Denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Anscheinend war das größte Ziel von Jesus für die Jünger nicht Ruhe, Essen, Schlaf und ein nices Leben. Auch wenn sie da eigentlich irgendwie unterversorgt waren und Jesus das ja auch sieht. Diese irdischen Bedürfnisse, die hatten für Jesus nicht die höchste Priorität. Aber was hat dann für Jesus die höchste Priorität? Das sind die geistlichen Bedürfnisse, die ewigen Bedürfnisse, die wir mit unseren Augen oft gar nicht so richtig erkennen können. Und Vers 52 macht das deutlich. Die Jünger, die erschrecken sich so sehr vor Jesus auf dem See, weil ihr geistliches Bedürfnis eigentlich nicht gestillt ist. Da fehlt noch was bei ihnen. Jesus ist ihr Lehrer, Jesus ist ein Wundertäter, das ist der Rabbi, dem sie folgen, den sie nachahmen, den sie kopieren, von dem sie lernen. Aber Jesus ist noch nicht ihr Retter und er ist auch noch nicht ihr Herr. Und dass er irdische Bedürfnisse erfüllen kann, nach Essen, nach Heilung, Wunder, das haben sie erlebt. Aber dass er diese geistlichen, ewigen, seelischen Bedürfnisse, die wir in uns Menschen haben, dass er die auch stillen kann, das dämmert ihnen erst ganz langsam. Und das ist etwas, was sie vielleicht bei der Brotvermehrung schon hätten lernen sollen, was sie da noch nicht begriffen und noch nicht verstanden haben. Und ich vermute, dass Jesus sich das auch gewünscht hat, dass sie bei all den Erlebnissen vorher das schon erkennen und begreifen, nämlich dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass mit ihm auf der Erde was total Neues anbricht, nämlich die Herrschaft Gottes auf der Erde, die immer größer wird. Und er kümmert sich um etwas, das für Menschen viel wichtiger ist als Ruhe, Essen, Gesundheit oder ein gutes Leben. Er kümmert sich darum, dass diese ewigen geistlichen Bedürfnisse gestillt werden. Das Bedürfnis nach Vergebung, das Bedürfnis nach Frieden mit Gott, nach einem Leben in Beziehung mit dem Schöpfer, das Bedürfnis nach Sinn, nach Lebenssinn und das Bedürfnis nach Erlösung für diese ganze kaputte Welt, in der wir leben, in der sie damals auch schon gelebt haben. Das Bedürfnis nach Erlösung für unsere kaputten Seelen. Die meisten Menschen, die damals zu Jesus kamen, wenn man sich das so anschaut in den Evangelien, sieht man das einfach, die hatten eigentlich den Wunsch oder die Sehnsucht, dass ihre irdischen Bedürfnisse gestillt werden. Körperliche Heilung, da waren kranke Leute, Menschen, die ganz schlimme Dinge hatten. Veränderung der politischen Verhältnisse. Die Juden haben sich gewünscht, endlich von der römischen Herrschaft befreit zu werden. Essen, verschiedene andere Sachen. Und in Johannes 6, da wird dieselbe Geschichte auch erzählt. Und da gibt es einen Vers, den hat Markus nicht. Da wird dann in Vers 15 noch erklärt, dass die Menschen ihn nach der Brotvermehrung wollen sie ihn zum König machen. Die Menschen wollen Jesus ergreifen und sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus will es auf keinen Fall und macht sich ganz schnell aus dem Staub. Die Menschen wollen Jesus zum Brotkönig machen. Aber Jesus wollte der König ihres Lebens werden, nicht nur für Brot. Er wollte die Trennung der Menschen von Gott überwinden und sie mit seinem Tod von der Schuld befreien, die sie von Gott trennt. Sein Ziel war, dass wir die ganze Ewigkeit in Gottes wunderbarer Gegenwart verbringen können. Er wollte so viel mehr sein als nur ein Heiler oder ein Brotkönig. Und ich denke, dass viele Menschen enttäuscht waren, die damals dabei waren, weil er eben nicht ihr Brotkönig wurde, Das wäre ja praktisch gewesen, ihn immer da zu haben. Und vielleicht hat er auch die Jünger enttäuscht, weil sie keine Zeit hatten zum Ausruhen. Oder wenn sie mal wieder Hunger hatten und ihr Essen dann aber verschoben wurde. Jesus war der Dienst an den Menschen oft wichtiger und da war manchmal keine Zeit zum Essen. Ich habe in der Vorbereitung in der Wuppertaler Studienbibel gelesen, die kennen wahrscheinlich viele hier, das ist so ein Klassiker. Und Adolf Pohl hat es da meiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat es ein bisschen anders geschrieben, aber mit meinen Worten ist es, Jesus hat viele Menschen um sich herum enttäuscht. Nicht, weil sie zu viel von ihm erwartet haben, sondern weil sie eigentlich zu wenig von ihm erwartet haben. Sie haben ihn nämlich auf das reduziert, was sie vor Augen hatten. Aber ihnen fehlte absolut der Weitblick für diese riesengroße Dimension von alledem, wofür Jesus eigentlich gekommen ist und womit er sie beschenken wollte. Ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen hier vorne. Und ich glaube, das ist die Verena. Genau, die kommt mal nach vorne, die Verena. Also wir haben das abgesprochen, das ist jetzt keine göttliche Eingabe, die ich hier habe. Genau, die Verena ist meine Freiwillige heute Morgen. Und wir werden euch jetzt etwas aus unserem Leben erklären. Ich fange mal an. Ich bin kurzsichtig, ja, und wenn ich jetzt meine Brille abnehme, dann kann ich meine Notizen noch lesen und ihr merkt gar nicht, dass ich kurzsichtig bin, aber ehrlich gesagt kann ich euch gar nicht mehr erkennen, weil ich habe fast -4 Dioptrien und ich könnte nicht sagen, wer ist hier wer. Genau, oder an der Technik ist alles sowieso verschwommen. Wenn man kurzsichtig ist, dann sieht man nur das, was man so vor Augen hat. Verena, hast du manchmal eine Brille auf und was ist das für eine Brille?
Ja, wie man mich gerade hat wissen lassen, bin ich weitsichtig. Ich kann mir das nämlich nie merken. Das erschließt sich ja eigentlich auch weitsichtig. Sprich, ich kann also super gut alles, was weit weg ist, erkennen. Wenn ich aber bei meinem Einkaufen gucken will, wie viel Kohlenhydrate auf irgendwas drauf ist, dann ist mein Arm schon mal nicht lang genug. Ich denke, das kennt ihr, der ein oder andere, werde ich ja nicht die einzige Blinde hier sein. Also, das...
Ja, super, ja. Vielen Dank, wunderbar, genau. Danke, Verena, du kannst dich wieder setzen. Ja, ich habe gedacht, das ist auch gut, wenn ihr mal jemand anderes hier oben seht, falls ihr gerade am Einschlafen seid, dann seid ihr jetzt vielleicht auch wieder wach. Genau, Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit. Ich habe es hier nochmal ganz kurz zeige ich das nochmal mit zwei so Bildern, die habe ich aus dem Internet, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also oben sieht man Kurzsichtigkeit, das, was vorne ist, kann man gut erkennen, das, was weit weg ist, ist alles verschwommen. Und unten die Weitsichtigkeit, Romina ist auch weitsichtig, meine Freundin aus der Schule, genau, das fand ich als Kind schon immer faszinierend, das, was vorne ist, kann man dann eben nicht gut sehen und das, was weit weg ist, kann man sehr gut erkennen. Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit. Viele Menschen, denen Jesus begegnet ist, die hatten eine geistliche Kurzsichtigkeit, nenne ich das jetzt mal. Die haben sich im Leben auf das konzentriert, was so direkt um sie herum war. Ihre alltäglichen Bedürfnisse, ganz irdische Sachen. Und die sind ja auch nicht völlig unwichtig. Aber Jesus wünscht sich für die Menschen eigentlich vor allem eine geistliche Weitsichtigkeit. Dass wir uns Gedanken machen um das, was nach dem irdischen Leben kommt, was über Gesundheit und Essen und Schlaf hinausgeht, dass wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten, weil das viel wichtiger ist als das, was hier auf der Erde ist. Und ich glaube, das ist heute noch genauso wie bei den Menschen vor 2000 Jahren. Wir leben in einer extrem kurzsichtigen Gesellschaft. Es gab auch schon andere Epochen, aber ich glaube, im Moment, also kurzsichtiger als im Moment, können Menschen, glaube ich, gar nicht sein. Es geht eigentlich immer darum, dass Bedürfnisse sofort gestillt werden, dass sie umfassend gestillt werden und vor allem, dass sie möglichst billig gestillt werden. Das sieht man beim Einkaufsverhalten im Internet oder bei anderen Dingen. Wir sind eine Gesellschaft, wir können nicht mehr warten. Wir brauchen alles sofort. Und das färbt natürlich auch auf Christen ab. Viele von uns sind sehr mit dem irdischen Leben beschäftigt und sehr wenig mit dem ewigen Leben. Und natürlich prägt das auch unser Gebetsleben. Wann habe ich Jesus das letzte Mal um etwas Irdisches gebeten und wann habe ich Jesus das letzte Mal um etwas gebeten, was ewig Bestand hat? Und Hand aufs Herz, wann hattest du das letzte Mal das Gefühl oder vielleicht überhaupt in deinem Leben mal das Gefühl, dass du für Jesus vielleicht gar nicht so wichtig bist? Oder er kein Mitleid mit dir hat, weil ein irdisches Bedürfnis von dir nicht von ihm gestillt wurde. Ich wünsche jedem von uns eine geistliche Weitsichtbrille. Und ich habe mich gefragt, wenn wir diese geistliche Weitsichtbrille aufsetzen, und ich habe euch mal eine mitgebracht, vergesst meine Kurzsichtigkeit, das ist die geistliche Weitsichtbrille. Wenn wir die aufsetzen, ist cool, ne? Wenn wir die aufsetzen, was sehen wir dann? Was sehen wir, wenn wir die geistliche Weitsichtbrille aufsetzen? N.T. Wright, das ist ein britischer Theologe, ganz bekannter Theologe, der ist auch anglikanischer Bischof und ein super frommer Mann und der kennt sich vor allem im Neuen Testament sehr gut aus. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Glaube und dann, von der Transformation des Charakters. Und ich finde, er hat das mit seiner geistlichen Weitsichtbrille geschrieben, dieses Buch. Ich empfehle euch das, das kann man auch gut lesen, wenn man nicht Theologie studiert hat. Und ich finde, er lenkt in seinem Buch unsere Aufmerksamkeit auf Bibelstellen, die alle hier drin stehen, aber die wir oft nicht im Blick haben oder oft vergessen, die im christlichen Alltag oft untergehen. Und er sagt, das Ziel des Glaubens ist eigentlich nicht nur ein Ticket für den Himmel zu bekommen oder ein möglichst angenehmes irdisches Leben zu haben mit erfüllten Wünschen, sondern wir, die wir zu Jesus gehören, wir haben eine Bestimmung, als Könige und Priester zu leben. Deswegen ist das die geistliche Weitsichtbrille. Wir haben eine Bestimmung, als Könige und Priester zu leben. Wir sollen herrschen und wir sollen anbeten. Herrschen ist das, was Könige tun, und anbeten ist das, was Priester tun. Und unser Charakter, der soll so von Jesus geprägt werden, dass wir das auf eine richtig gute Art und Weise machen. Dass wir richtig gut König und Priester sind, richtig gut herrschen und anbeten. So dass Jesus sich darüber freuen kann und dass es ihn ehrt und vor allem, dass andere Menschen ihn dadurch erkennen. Und diese Aufgabe, König und Priester zu sein und den Charakter von Jesus anzunehmen, das ist eine Aufgabe für das Leben auf der Erde und das ist auch eine Aufgabe für das Leben in der Ewigkeit. Ich habe mir ehrlich gesagt ziemlich lange den Himmel total langweilig vorgestellt. Konnte mir da eigentlich gar nichts drunter vorstellen unter dieser Ewigkeit. Und hat mir das nicht attraktiv vorgestellt. Aber es gibt da noch richtig was für uns zu tun. Jesus hat da noch richtige Aufgaben für uns. Wir sollen da richtig was machen im Himmel. Und das hat auch Priorität für ihn. Wir werden mit ihm regieren. Wir werden mit ihm gestalten. Wir werden sogar über die Engel herrschen. Steht in 1. Korinther 6, Vers 3. Und den Charakter, den wir dafür brauchen, für so viel Verantwortung, für so hohe Aufgaben, den sollen wir hier auf der Erde schon bekommen, den sollen wir hier quasi schon anziehen. Es gibt echt viele Verse dazu, wenn man sich damit mal beschäftigt. Und ich habe zwei ausgewählt. Das eine ist aus Offenbarung 22, die Verse 3 bis 5. Der Thron Gottes und des Lammes, also Jesus ist das Lamm, wird in der Stadt stehen. Da geht es jetzt um die ewige Stadt. Also es ist eine Vorausschau in die Ewigkeit. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Ihre Bewohner, das sind die Christen, also hoffentlich möglichst viele von uns. Ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird keine Nacht mehr geben. Gottes Diener brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen für immer und ewig. Das ist geistliche Weitsicht, was wir in diesem Text hören. Und N.T. Wright, der dieses Buch geschrieben hat, der hat es zusammengefasst mit einem Satz, den finde ich mega. Er hat gesagt, vergiss Glück, du bist auf einen Thron berufen. Vergiss Glück, das Streben nach Glück. Du bist etwas für etwas viel Größeres berufen. Du bist auf einen Thron berufen. Aber wie wird jetzt dieser Charakter geformt, den wir anziehen sollen? Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Am schönsten und einfachsten wäre das ja, wenn wir den so aufgespielt bekommen würden, wie so ein Betriebssystem für einen Computer. Einfach so eine Installation auf uns, am besten im Schlaf. Und man wacht morgens auf und hat diesen Charakter in sich, diesen Charakter, den wir für die Ewigkeit brauchen, den Charakter, den wir auch hier schon erleben sollen als Könige und Priester, diesen Charakter von Jesus. Aber so läuft das in der Regel ja nicht. Charakterbildung braucht ganz viel Zeit. Sie braucht den Heiligen Geist in unseren Herzen, der einfach sein Werk in unserem Herzen tut. Und sie braucht auch unsere Mitwirkung. Wir müssen schon was tun. Die Bibel beschreibt aber vor allem immer wieder einen ganz speziellen Weg, wie Charakter geformt wird. Einen ganz wichtigen Weg und vielleicht ist es sogar der wichtigste Weg. Und das ist kein schöner Weg, das ist nämlich das Leid. Die Bibel schreibt immer wieder davon, dass das Leid unseren Charakter prägt, dass wir dadurch Jesus ähnlicher werden. Und ich habe einen Vers dazu mitgebracht. Vergiss Glück, du bist auf einen Thron berufen. Zu Leid habe ich mitgebracht aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein. Und es wird euch an nichts fehlen. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Ich habe am Anfang diese unerfüllten Wünsche und unerfüllten Bedürfnisse angesprochen und was das eigentlich mit uns machen kann, wenn wir in so einer Situation stecken. Die Frage, ob Gott sich eigentlich wirklich für uns interessiert oder das Gefühl, dass wir Gott gar nicht leid tun. Der Mangel und das Leiden. Und vielleicht ist es gar nicht Ausdruck von Gottes Desinteresse an uns. Vielleicht ist das sein Weg, unseren Charakter zu formen, damit wir gute Könige und gute Priester sein können. Vielleicht müssen wir sogar durch das Leid und durch den Mangel hindurch, um reifer zu werden und um die Verantwortung tragen zu können, zu der er uns berufen hat. Jakobus 1, die Verse 2 bis 4, das sagt uns ganz klar, dass unsere unerfüllten irdischen Bedürfnisse uns helfen, unserer ewigen Bestimmung näher zu kommen. Bei den Jüngern war das auch so. Jesus hatte sie zu einer krassen geistlichen Verantwortung berufen. Sie sollten sein Werk weiterführen, als er zum Vater zurückgegangen ist. Und das Leben mit ihm und diese ganzen Strapazen, die haben sie darauf vorbereitet, auf diese Verantwortung. Was könnte das für deine aktuellen Herausforderungen bedeuten? Was sagt dir das für deine unerfüllten Wünsche und dein Leid? Vielleicht schüttelst du jetzt innerlich den Kopf und denkst dir, das passt überhaupt nicht. Und das kann ich auch verstehen, weil ich finde, dass die Bibel uns da einen echt herausfordernden Gedanken zumutet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Lebenssituationen gibt, wo man das Gefühl hat, da passt das nicht hinein. Aber vielleicht kann dir diese geistliche Weitsichtbrille auch helfen, deine Situation anders einzuordnen. Vielleicht hilft dir das, dass du mehr darauf vertrauen kannst, dass Jesus doch Mitleid mit dir hat und dass er dich auch sieht, aber dass er eben gleichzeitig seinem Ziel mit dir näher kommt. Dass er dir gerade vielleicht doch hilft, auch wenn es nach außen nicht so aussieht, aber dass er dir hilft, vielleicht geduldiger zu werden oder weiser oder demütiger, vielleicht auch stärker oder liebevoller und dankbarer, selbstbeherrschter oder barmherziger. Oder mit dem Wort, was Jakobus 1, Vers 4 steht, vielleicht wirst du oder vielleicht werden wir gerade vollkommener. Amen.